An diesem Freitag, dem 23. September 2011, soll die Aufnahme eines Staates Palästina in die Vereinten Nationen beantragt werden. Vor der Abstimmung durch die Vollversammlung stimmt der UN-Sicherheitsrat ab. Das Veto der USA wurde bereits angekündigt, kritisiert wird der Alleingang der Palästinenser anstelle von Verhandlungen. Die EU ist dazu gespalten. Was die Bundesregierung betrifft, so steht sie an der Seite der israelischen Regierung. Allerdings spricht das Interview der deutschsprachigen Zeitschrift Zenit mit dem außenpolitischen Sprecher der FDP, Rainer Stinner, eine etwas differenziertere Sprache. Siehe zenitonline.de vom 21. September 2011. Die Bedingungen für eine Staatsgründung seien bei Palästina objektiv gegeben und man müsse endlich wieder in einen Verhandlungsprozess mit einem konkreten Zeitplan eintreten, sagte Stinner. Er sei nicht in der Position, die Handlungsfähigkeit der israelischen Regierung zu bewerten, aber Fakt sei, dass die Zeit nicht für Israel arbeite. Voraussetzung für einen unabhängigen palästinensischen Staat waren gemäß Osloer Verträge eine Einigung mit Israel. Wie unverhältnismäßig gewaltsam eine Einigung von israelischen Regierungen erzwungen wird, zeigen die Blockade und Bombardierungen des Gazastreifens, der Siedlungsbau in den besetzten Gebieten, der für den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas auch Anlass für den Abbruch letzter Verhandlungen gewesen war. Detailliertere Informationen dazu können nachgelesen werden, beispielsweise in der New York Times, der israelischen Haaretz, Al Jazeera Englisch veröffentlichte am 19. September einen Kommentar What Palestinian State mit Bezug auf die in sozialen Netzwerken von Palästinensern geäußerten Meinungen. Viele Palästinenser seien der Meinung, selbst wenn die UN für einen Staat stimme, würde Israel weiterhin die besetzten Gebiete kontrollieren. Das Portal indymedia.org veröffentlicht die Serie This Week in Palestine. Letzte Ausgabe auf indymedia.org war allerdings vom Juli. Berichtet wurde gewaltsames Vorgehen israelischer Truppen gegen Demonstranten in den besetzten Gebieten. This Week in Palestine ist ein Service des International Middle East Media Centers, das am Mittwoch, dem 21. September vormittags meldete, es fände derzeit hinter verschlossenen Türen ein Treffen von Barack Obama und Mahmoud Abbas statt. Weiteres und aktuellere Informationen auf imemc.org. Die Website onlinenewspapers.com verlinkt unter dem Stichwort Palestine Newspapers mehrere Zeitschriften, sowohl arabische als auch englischsprachige. Gazaradio.com hat heute, Mittwoch, 21. September, ganz oben auf eine Dokumentation über die Gründe der israelischen Seeblockade des Gazastreifens. In dem Video ist von der terroristischen Organisation Hamas die Rede, von Waffen, von israelischer Sicherheit. In einem weiteren Video auf derselben Website wird wieder die Hamas als Ursache der Blockade genannt. Die Hamas sei bekanntermaßen darauf aus, Israel zu zerstören. In Deutschland gingen Initiativen, die sich für Frieden im Nahen Osten einsetzen, in den letzten Monaten verstärkt an die Öffentlichkeit. Vom Integrativen Forum Hannover wurde Mitte September ein Bericht weitergeleitet. Judith und Rainer Bernstein, Vertreter der Genfer Initiative, waren in Jerusalem und Ramallah. Mit der Genfer Initiative lag der Öffentlichkeit erstmals der Entwurf eines von Israelis und Palästinensern ausgearbeiteten Vertrages vor. Die Chronologie zur Genfer Initiative kann auf genfer-initiative.de nachgelesen werden. In israelischen Medien würde nicht die Zwei-Staaten-Lösung Aufmerksamkeit bekommen, sondern die Sorge, israelische Staatsbürger aus Politik und Militär könnten künftig an den Internationalen Staatsgerichtshof in Den Haag überstellt werden. Die europäische Diplomatie würde Entscheidungen vom Wortlaut des palästinensischen Antrages abhängig machen. Von politischen Verpflichtungen der israelischen Regierung sei nicht die Rede. US-Gesandte hätten im September Mahmoud Abbas noch angedroht, finanzielle Unterstützungen zu kürzen, wenn die palästinensische Autonomieregierung auf ihren Vollantrag beharren würde. Innerhalb der EU unterstütze die öffentliche Meinung den Antrag der Palästinenser. Am 14. September veranstaltete die palästinensische Gemeinde Deutschland, Hannover, eine Diskussion zum arabischen Frühling und seinen Auswirkungen auf Israel und Palästina. Rolf Verleger, ehemals Delegierter im Zentralrat der Juden, jetzt Vertreter der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, und Yazid Shamoud, Vorsitzender der palästinensischen Gemeinde, beantworteten vor allem Fragen aus dem Publikum und tauschten Meinungen aus. Denn Michael Fürst, Vorsitzender des Niedersächsischen Landesverbandes der jüdischen Gemeinden, hatte die Teilnahme zwar zugesagt, fehlte an dem Abend jedoch, sodass die Diskussion anders verlief als geplant. Eine Umfrage hätte ergeben, dass Palästinenser eher für eine Ein-Staaten-Lösung seien. Yazid Chamoud sagte, Thema bei Telefonaten sei hauptsächlich, dass Palästinenser horten und sich auf einen Kampf, auf die nächste Intifada vorbereiten würden. Die Situation werde als aussichtslos empfunden. Später in der Diskussion sagte Chamoud, durch die Demokratisierung in der arabischen Welt werde sich Israels bevorzugte Stellung ändern. Es könne auch ein Feindbild entstehen, in dem Sinne, ohne Israel kein Mubarak, kein Al-Assad. Als Beispiel israelischer Kooperation mit dem gestürzten ägyptischen Diktator Mubarak nannte Chamoud eine vereinbarte Provision für Mubarak bei Gaslieferungen zwischen Ägypten und Israel. Iran und so langsam auch die Türkei seien für Israel als Verbündete verloren. Sowohl Rolf Verleger als auch Eberhard Wolkenhaar vom Integrativen Forum sprachen darüber, dass Kritik an Israel in Deutschland ebenso wie in den USA schnell in der Kategorie Antisemitismus abgelegt werde. Wolkenhaar erwähnte, die Berichterstattung sei in deutschen Medien seriöser als in den US-amerikanischen. Beunruhigend sei, dass das Simon-Wiesenthal-Institut alle Universitäten angeschrieben hätte, man möge sich um Antisemiten kümmern, die Israel nicht unterstützen würden. Verleger verglich an späterer Stelle der Diskussion die Islamophobie in Deutschland nicht mit dem Antikommunismus des Kalten Krieges, sondern eher mit Antisemitismus. Sinngemäß wiedergegeben, die sind so komisch angezogen, sprechen so komisch und die Schrift ist auch so seltsam. Islam und Judentum hätten mehr gemeinsam als Christen und Juden, das werde immer wieder übersehen. In einer weiteren Veranstaltung zum Thema Arabische Revolution, Israel und Palästina, hatte die Palästina-Initiative Hannover Zafria Cohen von Medico International am 19. September als Referenten eingeladen. Dieser bestätigte, dass die Befürchtungen der Palästinenser, wieder kämpfen zu müssen, nicht mal abwegig sind. Das israelische Volk werde indoktriniert, die Palästinenser als Gefahr wahrzunehmen, nach dem Motto, wer in einem Käfig eingeschlossen ist, der muss doch auch gefährlich sein. Das jüdische Volk sei in Gefahr und von Feinden umgeben. Siedler, unter denen es genug Extremisten gäbe, hätten, als Zivilisten wohlgemerkt, die Erlaubnis bekommen, auf Menschen zu schießen. Dieses Heraufbeschwören von Gefahren, das Schwarz-Weiß-Denken, hielt der Medico International-Mitarbeiter für besonders gefährlich. Auf palästinensischer Seite hätten selbst das Erfüllen israelischer und US-amerikanischer Bedingungen in der Vergangenheit weder die erste noch die zweite Intifada geholfen. Die Hoffnung liege nun auf Rettung durch Ägypten und die Türkei. Was bedeutet der arabische Frühling für Israel und Palästina? Findet in Israel ein arabischer Frühling statt? Auf diese Fragen gingen Rolf Verleger, Yazid Chamoud und in der anderen Veranstaltung auch Zafria Cohen ein. Auf israelischer Seite werde der arabische Frühling eher als Bedrohung der eigenen Sicherheit wahrgenommen. Rolf Verleger verglich die Massenproteste in Israel selbst mit der 68er-Bewegung. Es sei eine Stimmung von »Alles ist möglich«. Cohen nannte in seinem Referat vor allem wirtschaftliche Gründe, die zu den Protesten geführt hätten. In Israel gäbe es enorme Monopole, eine Verzahnung von Wirtschaft und Militär, die Kluft zwischen Arm und Reich sei immer größer geworden. Allerdings würden sich Demonstranten auch an der arabischen Revolution orientieren. Der palästinensische Widerstand hingegen sei eher von oben organisiert. Adressat sei hier nicht, wie bei der ägyptischen Revolution, die eigene Regierung, sondern Israel als Unterdrücker und Besetzer. Lediglich die erste Intifada sei wirklich vom palästinensischen Volk ausgegangen. Und anders als die intellektuelle 68er-Bewegung seien sich bei den bisherigen arabischen Revolutionen die Menschen quer durch alle Gesellschaftsschichten einig gewesen. Vom Ambulanzfahrer, vom Bäcker, vom Analphabeten bis zum Akademiker, sie hätten dasselbe Anliegen gehabt, die Beseitigung einer korrupten Schicht. Natürlich sei die Situation noch instabil, das bringe Risiken, aber auch Chancen mit sich. Der Nahe Osten, sagte Zafria Cohen, wie wir ihn bisher kannten, sei weg. Bezogen auf Israels Sicherheitsbedürfnis, sagte der Medico-Mitarbeiter, ohne Ägypten werde es keinen Krieg gegen Israel geben und Israel brauche auch die Türkei. Der türkische Ministerpräsident Erdogan wiederum sei beliebt im gesamten Nahen Osten. Über die Muslimbrüder sagte Cohen, er kenne welche, ebenso Experten, und die sagen, das, was in Gaza passiert, wollen wir nicht. Wir wollen nicht die absolute Mehrheit. Als eine Zuhörerin das Gespräch darauf lenkte, ob die arabische Revolution nicht etwa von den USA gelenkt worden sei, denn schließlich hätten einige der Revolutionäre auch mal dort gelebt, meldete sich ein Syrer zu Wort, um zu korrigieren. Die Revolutionen haben nicht in Ägypten, sondern in Tunesien angefangen, in einem Ort, der selbst in Tunesien nicht sonderlich bekannt sei. Und bei den arabischen Revolutionen ging es außerdem besonders um Menschenwürde, nicht um Wirtschaft.